Heute bei All You Can Stream. Die lang ersehnte Fortsetzung der Kudamm-Familiensaga im ZDF. Hollywood-Star Ethan Hawke als abgedrehter Enthüllungsjournalist auf seiner ganz eigenen Mission. Und Schauspieler David Schütter spricht über die Arbeit an dem düsteren Antikriegsdrama Der Tiger.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und natürlich, nicht zu vergessen, ein frohes neues Jahr. Wir schreiben den 2.1. Heute darf man das auf jeden Fall noch sagen.
Gerade mal so am 2. lasse ich das nochmal durchgehen.
Frohes neues Jahr, Micha. Schön, dass du da bist.
Frohes neues Jahr, Melanie. Bist du gut reingerutscht?
Ich bin gut reingerutscht, ja, sehr unspektakulär, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr unspektakulär. Ich würde gerne eine wahnsinnig coole Story erzählen, aber es geht immer so um so große Silvester-Stories. Ich habe das Gefühl, es hat sie nie jemand, auch wenn sie erwartet wird.
Okay. Ja, nee, ich bin ja ohnehin Silvestermuffel insofern.
Du bist reingeschlafen wahrscheinlich.
Mein Fest ist Weihnachten und Silvester vergrabe ich mich gerne, wenn es möglich ist.
Micha, ich möchte gleich mit dir einmal über so dein Highlight, vielleicht dein Streaming-Highlight einmal dieses Jahres sprechen. Ich muss aber vorab eine kurze Ankündigung machen, die ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge mache. Das lachende Auge, weil wir jetzt eine tolle Sendung vor uns haben mit ganz, ganz vielen spannenden Themen. Das weinende Auge aber auch, weil wir einen Verlust zu vermelden haben. Micha, das ist deine, ich weiß gar nicht, 100., 101. Folge. Ich glaube, es ist die 100. Folge. Also wir haben Jubiläum heute. Es ist aber auch deine letzte Folge, All You Can Stream.
Das stimmt, das ist wahr. Es gibt keinen Weg drumherum. 100 Folgen haben wir gemacht oder 99 oder 101. Die Zählweise ist nicht ganz deutlich. Also wenn ihr es genau wisst, schreibt uns gerne bei Instagram. Ja, die erste Folge im neuen Jahr und leider meine letzte Folge.
Ja, ich kann euch insofern schon mal beruhigen, als dass dieser Podcast auf jeden Fall weitergehen wird im gewohnten Rhythmus. Also jeder erste und jeder dritte Freitag im Monat sind wir weiterhin für euch da, bin ich weiterhin für euch da, mit etwas anderem Konzept. Also wenn ihr neugierig seid, dann hört gerne in der nächsten Folge einmal rein. Genau, aber erstmal haben wir natürlich heute auch noch eine schöne Folge vorbereitet. Aber Micha, ich muss dich trotzdem fragen, was ist denn so dein Streaming-Highlight, von dem ich dir dann abseits dieses Podcasts in Zukunft vielleicht berichten werde?
Im vergangenen Jahr, 2025, war es The Studio, die Apple TV Plus Serie über die chaotischen Machenschaften hinter den Kulissen von einem Hollywood-Studio. Von und mit Seth Rogen, ganz, ganz tolle Serie. Die haben wir auch innerhalb dieses Podcasts vorgestellt, war damals schon schwer begeistert und das ist eher noch gestiegen, den Spaß, den ich an dieser Serie hatte. Und da kommt ja auch eine zweite Staffel, also es geht irgendwie immer weiter und das ist doch was Versöhnliches.
Ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich glaube, mein Highlight war tatsächlich zu beobachten, wie Maxton Hall weiter durch die Decke geht. Also das war
dank
für
dir.
Mich so ein absolut nur dank
die
uns,
Serie,
dank
die du Podcast. Groß gemacht hast. Ja.
Und wenn ich ins kommende Jahr blicke, also in dieses Jahr, ist es tatsächlich Young Sherlock, wo ich mich sehr darauf freue. Und ich habe das Gefühl, also es geht um den jungen Sherlock, quasi so die Anfänge, wie er da hingekommen ist, wo er heute ist, wo er dann später ist. Ich habe aber das Gefühl, das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Ich glaube, diese Serie hat so lange gebraucht, bis sie jetzt erscheint, dass ich das letztes Jahr schon mal angeteasert habe.
Ich komme schon gar nicht mehr mit bei diesen ganzen Sherlock-Adaptionen. Es klingt ja auch verdammt nach Young Sheldon, finde ich, dem Prequel von Big Bang Theory. Also ganz anderes Genre und sowas, aber ich bin auch sehr, sehr, weißt du ja, ich bin auch sehr, sehr großer Sherlock-Holmes-Fan. Ich bin ein bisschen zurückhaltend optimistisch, weil ich befürchte, dass wieder so Action geladen wird, wie bei Guy Ritchie üblich und bei den Kinofilmen insofern. Mal gucken. Ich freue mich. Ich warte lieber auf die nächste reguläre Sherlock-Staffel, die ja auch irgendwann nochmal kommt. Die können ja auch gut altern in den Rollen.
Da können wir, glaube ich, sehr, sehr lange warten. Aber sprechen wir in 10 Jahren nochmal drüber. Vielleicht ist dann,
genau.
Dann ist da irgendwas Entsprechendes entstanden. Wir haben natürlich auch heute wieder spannende Themen, auch Fortsetzungen mit dabei, worauf ich mich jetzt sehr freue, darüber zu sprechen. Aber du gibst erstmal einen Überblick. Was sind denn heute die Themen, die wir am Start haben?
Wir haben Kudamm 77 dabei, eben die von dir angesprochene Fortsetzung der Familiensaga in der ZDF-Mediathek. Dann haben wir Der Tiger, das ist ein deutscher Antikriegsfilm, der bei Prime Video startet. Und da haben wir mit Hauptdarsteller David Schütter gesprochen. Und wir haben The Lowdown, das ist eine Crime-Dramedy, würde ich mal sagen, mit Ethan Hawke bei Disney+. Melanie, ich würde gerne mit einem Geständnis beginnen. Halte ich fest, ich komme aus Berlin, ursprünglich. Jetzt ist es raus.
Dachtest du, das wüsste ich nicht? Also ich frage mich gerade so, haben wir so all die Jahre aneinander vorbeigeredet?
Du weißt es und wahrscheinlich habe ich es auch in diesem Podcast schon mal erwähnt, aber es wird relevant für das nächste Thema, weil bei der nun folgenden Serie, du kennst ja mein Thema, was ich mit Titeln habe von Serien und von Filmen. Also bei der kommenden Serie dachte ich lange, die Zahl im Titel wäre eine Straßennummer. Also so wie 21 Jump Street dachte ich, Kudamm 56 wäre halt der Kudamm 56, weil das ist bei mir ein Begriff, wenn ich über den Kudamm spreche in Berlin. Ich habe mich dann immer gefragt bei jeder neuen Staffel, warum ziehen die eigentlich immer um mit ihrer Tanzschule? Ah, jetzt sind sie also weitergezogen, Kudamm 77 wohnen sie jetzt. Nein, natürlich ist das Jahr gemeint. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 77. Kudamm 77 ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar. Melanie, das ist dein Thema. Um wen geht es in der Kudamm-Reihe und wo befinden wir uns denn jetzt im Jahr 1977?
Wir befinden uns weiterhin in der Tanzschule Schöllack. Du hast sie gerade schon angesprochen. Sie sind nicht umgezogen. Sie sind immer noch an der Stelle am Kudamm, wo sie all die Jahre gewesen sind. Und es sind tatsächlich auch noch die drei Töchter von der Hauptpatriarchin quasi im Fokus der ganzen Geschichte, also von der Besitzerin der Tanzschule, die ja von Claudia Michelsen gespielt wird. Und zwar Helga, Monika und Eva. Monika hat ja schon ganz am Anfang der vorherigen Staffel, ich muss jetzt ein bisschen vorgehen, eine Tochter bekommen, und zwar Dörli. Die ist mittlerweile auch schon ziemlich groß, also ein relativ erwachsener Teen. Dörli, genau. Genau, Dörli.
Was denn das für ein Name?
Vielleicht war das in den 50ern gerade so in, ich weiß es nicht. Okay. Genau, die ist aber mittlerweile Teenager, genauso wie die Tochter von Helga. Und Eva ist mittlerweile leider im Ausland, so nennt es die Mutter. In Wirklichkeit sitzt sie aber tatsächlich im Knast, weil ja ihrem Gatten in einer der Folgen, tatsächlich in den vorherigen Folgen, etwas Tödliches passiert ist.
Ich muss ja gestehen, ich habe bisher zu meiner Schande noch nicht eine Folge von der Kudamm-Reihe gesehen. Das klingt sehr dramatisch. Es ist auch so ein Familiendrama, weil ursprünglich hatte ich schon gedacht, da geht es auch sehr viel um Musik durch diesen Tanzschul-Background. Oder ist das eigentlich nur so ein Mittel zu erzählen, wie sich diese Familie verändert? Es gab ja auch mal ein Musical zum Beispiel, habe ich mitbekommen, was in Berlin aufgeführt wurde. Also wie viel Musik steckt da drin?
Ich glaube, Musik ist gerade in den ersten drei Filmen tatsächlich auch ein Zeichen von Revolution gewesen in dieser Generation, die versucht hat, sich frei zu schwimmen, die Nachkriegszeit in den 50er Jahren tatsächlich. Und in dieser Tanzschule sieht man quasi, wie sich die Musik verändert, wie sich mit ihr aber auch die Menschen verändern. Und es ist tatsächlich ein Familiendrama, was da im Fokus steht, wie wirklich diese unterschiedlichen Generationen mit dem Erbe, mit dem sie zu kämpfen haben, auch mit dem Erbe der Nachkriegszeit und den Jahrzehnten danach umgehen und wie sie das jetzt in den verschiedenen Generationen, und das ist sehr, sehr spannend, auch an ihre jeweiligen Töchter weitergeben. Weil ich beobachte das ja jetzt von Anfang an, und im Jahr 56 waren es eben diese drei Töchter, die ich angesprochen habe, die gegen ihre Mutter rebelliert haben. Damals zum Beispiel mit dem Rock'n'Roll, der da eine große Rolle gespielt hat. Jetzt haben sie selber Kinder und du siehst exakt die gleichen Muster, die stattfinden, nur dass sie jetzt eben in der Mutterrolle feststecken.
Und das ist jetzt Hochphase der Disco-Ära, oder? 77? Oder wo bewegen wir uns da musikalisch, wenn die Teenager rebellieren wollen?
Ja, also zumindest im ersten Teil ist es noch so, dass sie sich wirklich so in diesem klassischen Tanzschulkosmos tatsächlich bewegen. Und die Mutter Monika, die möchte, dass Dörli halt jetzt selber erfolgreiche Tänzerin wird. Also da, wo sie sich früher hat von den Mustern ihrer Mutter versucht, frei zu schwimmen, ist sie jetzt an derselben Stelle und drillt ihre Tochter wirklich in diesen klassischen Tanz rein, dass sie da wirklich als Turniertänzerin eben entsprechend auch Erfolge vorweisen kann.
Lass uns mal über die Besetzung sprechen. Du hast ja schon einen Namen auch schon genannt. Wer ist bekannt aus der Staffel, aus den Staffeln davor, und wer sind vielleicht so die Neuzugänge?
Also, wir haben natürlich die drei Hauptdarstellerinnen wieder mit dabei. Das ist Sonja Gerhardt, die immer so ein bisschen im Fokus der ganzen Geschichte gestanden hat als Hauptdarstellerin, als Monika. Dann haben wir Eva Schöllack, das ist die gerade im Gefängnis sitzt, gespielt von Emilia Schüle. und Helga, gespielt von Maria Ehrich, die wir natürlich auch schon im Podcast hier mit dabei gehabt haben. Und ihre beiden Teenager-Töchter, das sind jetzt noch relativ unbekannte Nachwuchsdarstellerinnen. Aber die Mutter, die Patriarchin, wird weiterhin gespielt von Claudia Michelsen. Und wir haben einen Rückkehrer quasi mit dabei, weil in den vorherigen Staffeln hat Sabin Tambrea den Ehemann von Monika gespielt. Der ist verstorben, kehrt jetzt aber in einer anderen Rolle zurück.
In einer anderen Rolle als Engel? Fragezeichen.
In Rückblenden
oder
würde man.
Oder willst du es verraten oder nicht? Weil wir hatten ja, das muss man dazu sagen, wir haben ja in der Redaktionskonferenz schon darüber gesprochen, dass das so ein kleines Geheimnis war, auch im Vorfeld des Serienstarts.
Ja, das stimmt, aber da das jetzt schon relativ transparent auch im Trailer gezeigt wird, dass er wieder mit dabei ist und dass es auch gleich, das gleich in der ersten Folge auch ganz am Anfang zu sehen ist, er spielt den Bruder von dem Verstorbenen, den er vorher verkörpert hat. Und das ist insofern auch transparent gemacht, als dass man sagt, er ist im Krieg gefallen, man ist davon ausgegangen, dass er gefallen ist, kehrt jetzt aber tatsächlich doch zurück.
Und der sieht genauso aus wie sein Bruder, weil er ja auch von Sabin Tambrea gespielt wird.
Ja, also Sabin Tambrea hat eine Gesichts-OP gemacht vorher, hat sich einmal komplett umoperieren lassen. Die Haare sind ein bisschen anders und er trägt eine Brille.
Ich muss ja, okay, aber das, ich muss ja sagen, das klingt so ein bisschen billig. So als Trick, einfach um einen beliebten Darsteller nochmal reinzubringen. Weißt du, was der Grund dafür war, den zurückzubringen?
Den Grund direkt weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich verfolge diese Reihe, weil ich selber großer Fan war zur ersten Erscheinung damals, schon eine ganze Weile. Und ich kann mich erinnern, dass Sabin Tambrea auch ein bisschen enttäuscht gewesen ist, weil die am Set, glaube ich, eine sehr eingeschworene Clique waren. Der war ein bisschen traurig, als er rausgeschrieben worden ist. Und dann haben sie am Set immer wohl schon Witze darüber gemacht, dass die Figur ermordet haben, die Drehbuchautoren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch aus persönlichem Wohlwollen, weil alle ihn gerne wieder dabei gehabt hätten, auf dem Wege passiert ist.
Dann lass uns doch mal über die Frau sprechen, die das zu verantworten hat. Das ist ja durchaus eine namhafte Person in der Branche.
Ja, das stimmt. Das ist Annette Hess, die ist Showrunnerin der ganzen Produktion, setzt sich auch gerne mit solchen starken Frauencharakteren auseinander und setzt sich auch gerne so mit dieser Nachkriegszeit auseinander. Eine bekannte Produktion, die wir auch schon im Podcast bei uns hatten, war Deutsches Haus. Da haben wir damals mit Iris Berben gesprochen und da ging es tatsächlich um Nazi-Prozesse, also auch einige Jahre wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben die Täter damals zur Verantwortung gezogen werden sollten. Also sie beschäftigt sich sehr intensiv damit, wie es den Menschen zu der Zeit, also in den Nachkriegsjahren und auch in den Jahrzehnten danach ging und ist quasi auch Expertin dadurch tatsächlich für historische Stoffe.
Die Kinder vom Bahnhof Zoo hat er sie, glaube ich, auch gemacht, ne? Für Prime Video, also die Neuauflage und Weißensee, glaube ich, auch. Also wirklich tolle, tolle, spannende, auch hochpolitische Serien gemacht. Du hast jetzt schon eigentlich alles gesehen von Anfang an. Was würdest du denn sagen, wie jetzt speziell diese Staffel das Zeitkolorit eingefangen hat und auch wie überzeugend die Darsteller noch sind, ne? Weil es sind ja jetzt dann in der Serie sind dann über 20 Jahre vergangen, in Echtzeit deutlich weniger. Das ist ja dann auch eine Frage, wie überzeugend können die Darstellerinnen das dann rüberbringen, ohne dass die auffällig geschminkt werden können. Ist das gelungen?
Also ich habe mir die Frage auch gestellt. Also ich glaube, also wie viel Zeit ist in Wirklichkeit vergangen? 10 Jahre oder so ungefähr seit dem ersten, vielleicht ein bisschen mehr. Und die haben jetzt natürlich, die sehen nicht super viel älter aus. Du fängst es auf mit Klamotten, du fängst es auf mit dem Verhalten, du fängst es aber nicht auf
Frisuren,
mit dem Gesicht.
Ja.
Genau, Frisuren spielen eine entscheidende Rolle. Aber ansonsten hat man manchmal auch den Eindruck, dass sie vielleicht auch die ältere Schwester von ihren eigenen Kindern spielen könnten, weil die halt wirklich schon sehr, sehr groß sind mittlerweile. Also ich finde, der Zeitkolorit wird natürlich durch die Optik und den ganzen Background irgendwie ganz gut aufgefangen, auch durch die Gespräche, die geführt werden, diese politischen Gespräche. Du hast ja jetzt mittlerweile auch diesen Ost-West-Konflikt, der dann eine entscheidende Rolle spielt, auch in dieser Produktion. Man muss aber dazu sagen, es ist wahnsinnig viel Zeit vergangen und das Ganze wird in der Serie auch aufgefangen dadurch, dass sie sagen, es soll eine Dokumentation gedreht werden über diese Tanzschule. Und so versuchen sie dann immer mit so Talking Heads, wie man sie beispielsweise eben aus Dokumentationen kennt oder auch aus Mockumentaries wie Stromberg, versuchen sie zu erzählen, was alles passiert ist in dieser Zeit, damit man als Zuschauer eben überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, welche Charaktere sind jetzt weg, wo sind die denn eigentlich hin? Was ist da passiert, welche Traumata haben die Figuren in der Zeit auch erlitten und das wird halt alles auf diesem Wege aufgefangen und da denkst du schon so ein paar Mal, eigentlich bräuchte ich diese Dokumentation jetzt nicht. Also ich würde das alles ehrlich gesagt gerne so verfolgen. Aber einfach, um diese Sprünge mitsehen zu können, brauchst du halt diese Talking Heads.
Aber es ist lustig, dass die Serie jetzt zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt spielt wie Christiane F., also was ja Hess auch vorher gemacht hat. Ne? Also nicht, dass es da irgendwie noch ein Crossover gibt, so gegen Ende der Staffel.
Das glaube ich jetzt nicht, aber...
Nein, aber es ist schon witzig, dass sie da zweimal in der gleichen Stadt zu ungefähr zur gleichen Zeit landet mit ihren Serien. Du bist ja Fan der ersten Stunde, hast du gesagt. Wie hat es dir jetzt gefallen, gerade im Vergleich zu den bisherigen Staffeln?
Ich bin tatsächlich Fan der ersten Stunde. Ich fand die ersten Teile total toll, war ganz, ganz begeistert damals vor dem Fernseher mit dabei und habe mich deshalb jetzt einfach schon mal gefreut, dass es dieses Wiedersehen mit den Figuren gab. Also das ist was, das kannst du einem auch nicht nehmen, weil die sind immer noch genauso charmant geschrieben und du kannst halt auch die Entwicklung absolut nachvollziehen. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war dieser Dokumentarfilm-Aspekt, weil du halt wahnsinnig viele Elemente durch diese Kamera durchsiehst, der Dokumentarfilmerin. Und ich habe so das Gefühl, ich hätte das nicht gebraucht. Ich würde das irgendwie gerne direkter sehen. Und ich möchte auch nicht sehen, mit welchem Aufsatz die Figuren halt reden vor der Kamera im Vergleich zu dem, wie sie in Wirklichkeit reden, weil sie sich natürlich ganz anders gestellt geben. Und dann ist natürlich ein entscheidender Aspekt, der mich auch so ein bisschen rausgerissen hat, die Sache mit Sabine Tambrea. Ja. Weil er spielt den Bruder, okay, er spielt den Bruder, ja. Es ist aber in den ganzen Staffeln vorher nie erwähnt worden, dass er einen Bruder hat. Und wenn man weiß, wie eng der damals mit seinem Vater war, beziehungsweise wie belastet die Situation von dem Vater mit dem Vater war, dann wundert man sich, wieso das Ganze halt nie erwähnt worden ist. Das wirkt also schon sehr gewollt. Also es ist wirklich ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren, wo man an der einen oder anderen Stelle tatsächlich als Fan Abstriche machen muss.
Ob ihr Abstriche machen müsst, könnt ihr selber rausfinden. Kudamm 77, das Jahr, nicht die Hausnummer, ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Dramatisch geht es weiter in der heutigen Folge von All You Can Stream. Und zwar sprechen wir jetzt über das Antikriegsdrama Der Tiger, das ab heute bei Prime Video verfügbar ist. Micha, bevor du sagst, um was es geht, beziehungsweise vielleicht kannst du es da auch mit einbinden, musst du mir einmal verraten, was ist denn ein Antikriegsdrama? Weil ich hätte jetzt gedacht, ein Kriegsdrama ist logisch, also erzählt vom Krieg, aber was macht denn ein Antikriegsdrama dann im Vergleich dazu?
Das ist eine gute Frage, an denen sich, glaube ich, schon Generationen von Filmhistorikern und von Filmkritikern abgearbeitet haben. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen Geschmackssache, wie stark man bestimmte Elemente betont. Aber klar, ein Antikriegsfilm ist jetzt wirklich ein Film, der so die schrecklichen Seiten des Krieges betont. Und seien wir mal ehrlich, das war nicht immer so. Es gab auch genug Filme, wo Patriotismus im Vordergrund stand, jetzt aus unterschiedlichsten Ländern. Aber das ist nochmal eine Unterteilung, wo relativ schonungslos gezeigt wird, was der Krieg für grausame Seiten haben kann und auch eigentlich immer hat.
Okay, Der Tiger ist jetzt ein Antikriegsdrama. Erzähl doch einmal bitte, um was geht es denn in dieser Produktion?
Ja, es geht um einen Tigerpanzer. Das ist eine Panzerart im Zweiten Weltkrieg der Deutschen gewesen. Und noch genauer geht es um die Besatzung dieses Panzers und einen speziellen. Wir befinden uns im Herbst 1943. Also das Ende des Zweiten Weltkrieges ist vielleicht noch nicht in Sicht, aber es ist für viele schon spürbar. Spielt an der Ostfront und dort bekommt eine Panzerbesatzung rund um den Kommandanten Gerkens, kriegt einen Befehl, noch weiter hinter die feindlichen Linien zu fahren mit ihrem Panzer. Und die Besatzung weiß selbst nicht genau, was hinter dieser Geheimmission steckt. Nur der Kommandant weiß es. Und dort erlebt dann jeder aus dieser fünfköpfigen Crew seinen persönlichen Albtraum.
Inwieweit basiert das denn jetzt auf realen Figuren? Weil ich habe jetzt so eine Antikriegsserie, wie es dann ist, im Kopf. Ich war großer Fan, trifft es nicht. Aber was mich sehr berührt hat, war tatsächlich Band of Brothers, wo ich jetzt wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen muss. Wir waren wie Brüder im deutschen Titel, was eine wirklich sehr, sehr dramatische Serie gewesen ist. Also da basierte es auf realen Figuren. Inwieweit ist das jetzt hier auch tatsächlich der Fall?
Das ist fiktiv. Es gibt jetzt keine, die Personen, die jetzt vorkommen. Und das ist relativ überschaubar. Es geht hauptsächlich spielt es halt in und um diesen Panzer herum. Die Figuren gab es nicht. Es ist aber dann doch sehr stark authentisch recherchiert worden vom Filmemacher Dennis Gansel, hat sowohl das Drehbuch mitgeschrieben, als jetzt auch dann die Inszenierung übernommen. Und der hat sich Ja, der Ausgangspunkt war tatsächlich eine persönliche Geschichte von seinem Großvater, der im Krieg war und der dann an einem Abend, ich hatte auch jetzt im Rahmen der Geschichten, die wir gemacht haben zu diesem Film, auch mit ihm sprechen können, im Interview sprechen können. Und er hatte so ein bisschen erzählt, dass es einen Abend in seiner Kindheit gab, der sich wirklich eingebrannt hatte, dass der Großvater mit der ganzen Familie und mit seinen alten Kameraden aus dem Krieg Kegeln gegangen ist. Und er war als kleiner Junge mit dabei und hat dann auch im Interview beschrieben, wie im Laufe dieses Abends die Stimmung einerseits ausgelassener wurde, weil halt da auch richtig viel getrunken wurde. Und wie die Geschichten, die sie erzählt haben, die am Anfang noch so abenteuerlich waren und natürlich auch aufregend für so einen kleinen Jungen, der da mithören darf, aber immer düsterer wurden. Es ging dann darauf, was sie dort erlebt haben an der Front und was sie auch, ja, woran sie sich auch schuldig gemacht haben. Und das ist bei ihm so hängen geblieben, dass das rumorte in ihm rum, dass er das irgendwie auch mal verfilmen wollte. Und interessanterweise wurde aber der Abend durch den Großvater danach nie wieder erwähnt.
Ja, Schweigen als Schutz wahrscheinlich auch so ein bisschen, vermute ich in dem Fall.
Ja, das ist, glaube ich, aber sehr, sehr verbreitet gewesen, dass die Generation, die damals im Krieg war, da wirklich sehr, sehr wenig von erzählt hat, ihren Kindern oder ihren Groß- oder den Enkelkindern, dass die wirklich sehr viel mit sich selbst ausgemacht haben.
Antikriegsfilm Made in Germany, also wir hatten vor wenigen Jahren, hat im Westen nichts Neues, tatsächlich den Oscar ja sogar geholt für den besten internationalen Film. Das sind natürlich große, große Fußstapfen. Der Film war optisch absolut genial. Wie hast du denn jetzt hier die Optik wahrgenommen? Wo wurde das Ganze gedreht und wie dramatisch ist es dann tatsächlich anzusehen?
Ich glaube, das Budget war deutlich kleiner. Also wir reden hier, glaube ich, um ungefähr 10 Millionen, über 10 Millionen Euro. Und die haben das in Tschechien gedreht. Also du hast auch viele Szenen, die draußen spielen. Das ist so ein stillgelegter Truppenübungsplatz der Sowjets gewesen, auf dem sie dann mit einem echten Panzer, mit einem echten Tigerpanzer, mit einem ähnlichen Panzer gedreht haben. Und dann die Innenaufnahmen, das ist ganz spannend, weil in so einem Panzer, wenn man schon mal in so einem Panzer war oder schon mal von innen gesehen hat, da ist super wenig Platz drin. Also da sitzen dann eben diese 4, 5 Leute und können sich kaum bewegen. Jeder hat seine spezielle Aufgabe und das ist natürlich unmöglich da drin, mit einer richtigen Kamera zu drehen, was natürlich auch Equipment und Leute bedeutet. Und deswegen haben sie, also Gansel und sein Team, dann in Prag, lustigerweise in den Barrandov-Studios, wo übrigens damals auch der Film Amadeus, über den wir letztens erst gesprochen haben, gedreht wurde, haben sie dort im Studio das Innere des Panzers nachgebaut. Und um diese Fahrtbewegung zu simulieren, haben sie das alles auf so eine bewegliche, ja, auf so eine bewegliche Ebene gesetzt, die du mit einem Joystick steuern konntest. Und dadurch, dass du halt eben den aufschneiden konntest, diese Kulisse, hast du halt viel mehr Platz gehabt für Kameraleute, für Tonleute und halt dann eben den Schauspielern die Anweisung zu geben.
Schauspieler ist ein gutes Stichwort. Du hast gesprochen mit David Schütter. Bevor wir zu dem Interview kommen, musst du aber einmal noch kurz sagen, wer ist noch dabei?
Wir haben dabei, David Schütter, den kennen wir aus unter anderem aus Barbaren und lustigerweise sein Kollege aus Barbaren, Laurenz Rupp, ist auch dabei. Und das sind schon so die beiden bekanntesten Namen, würde ich sagen. Das sind eben Teile von dieser Besatzung. Er ist der Kommandant und Rupp ist, glaube ich, der Richtschütze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und das hat schon so ein bisschen was Kammerspielhaftes und darüber habe ich dann auch mit David Schütter drüber gesprochen. Also wie sehr, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Weil die haben natürlich dann auch Szenen im richtigen Panzer gedreht und hat dann auch gesagt, wie eng das tatsächlich war, dass er dann echt auch irgendwann zu viel hatte, mit diesen anderen Männern da auf einem ganz beengten Platz zu hocken. Ich habe ihn auch gefragt, wie das ist, ob dann auch manchmal, ob die Hierarchie, die dann vor der Kamera herrscht, mit ihm als Kommandanten, ob das auch abfärbt dann hinter der Kamera. Und er hat mir dann auch verraten, dass er angesichts dieser Konstruktion, die ich vorhin erwähnt habe, mit dem Joystick auf dieser Ebene, dass er tatsächlich geschafft hat, dann auch im Studio seekrank zu werden.
Dann hören wir da jetzt mal rein in dein Interview mit David Schütter.
Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast bei euch im Stream. Ihr kennt ihn unter anderem aus der Netflix-Serie Barbaren, aus unsere wunderbaren Jahre. Hallo David Schütter.
Hallo, hey.
Hi David. Wie gut lernt man sich an Bord eines Panzers kennen?
Ach, fast zu gut. Also man hat irgendwie einen halben Kubikmeter jede einzelne Person, und man ist sich so wahnsinnig nah, also man verschmilzt irgendwie zu einem Körper, kann man fast sagen. Also Laurenz Rupp waren die Augen, der andere waren die Beine und ich war der Kopf. Also wir sind zu einem zusammengeschmolzen.
Du spielst einen Panzerkommandanten 1943, der ist mit seiner Panzerbesatzung, seinem Panzer, dem Tigerpanzer, dem Film ja den Namen gibt, hinter feindlichen Linien in der UdSSR unterwegs, auf einer Geheimmission.
Genau.
Es geht um Krieg und es geht auch um Schuld in dem Film. Richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich bei so einem Projekt als Schauspieler oft die Frage stellt, wie hätte ich mich selbst verhalten? Also würde mir wahrscheinlich so gehen. Wie ging es dir bei dem Projekt? Also vorher, wenn man überlegt, die Rolle anzunehmen und dann auch während des Drehs.
Ja, also da ist natürlich schon eine Diskrepanz zwischen mir und Figur eine ziemlich große, weil jeder, der es wie ich mit dem Humanismus hält, der sollte im besten Falle diesen Zeitabschnitt unserer Geschichte verurteilen. Und nun ist es so, dass ich als Schauspieler aber Empathie mit dieser Figur haben muss. Und da ist natürlich schon ein Widerspruch in mir selbst. Also bin ich sozusagen in Personalunion als David Schütter und der Schauspieler, der die Figur spielt, trage ich beide Arten von Schuld. Einmal die kollektive Schuld, die uns verpflichtet, daran zu erinnern. Und die individuelle Schuld der Figur, die zur Rechenschaft gezogen muss und auch wird, weil sie sich mit individueller Schuld beladen hat. Und ich glaube, dass du oder dass ich in diesem Falle, wenn ich dann über Befehle gesprochen habe, und die sind das Einzige, was irgendwie die Gesellschaft und alles zusammenhält, dass ich das auch wie David Schütter, der nämlich nicht daran glaubt, lügen musste manchmal. Und vielleicht hat das der Figur geholfen, dass diese Verdrängung auch irgendwo verzweifelt ist und auch versucht, die eigenen Lügen zu glauben und es nicht immer gelingt. Und ich hoffe, da ist mein persönliches Problem mit der Figur, der Zeit, den Menschen, den Tätern zum Vorteil geworden und transportiert sich im besten Falle.
Das Thema ist ja noch mal aktueller geworden in den vergangenen Jahren. Durch das Weltgeschehen. Hast du dir die Frage gestellt, würde ich eigentlich zur Waffe greifen, wenn sich die Lage zuspitzt, wenn ich in der Situation wäre, wo ich Farbe bekennen müsste, von wegen entweder zur Waffe greifen oder eben nicht?
Die Frage habe ich mir häufig gestellt. Und ich glaube, selbst wenn ich Medien sehe und fürchterliche Bilder, wie es gerade der Fall ist, auf mich einprasseln, dann ist es immer leicht, ein Urteil zu fällen. In dem Moment, und ich glaube, da darf man dem ersten Gefühl nicht glauben. Ich glaube, dass der Moment, wo es dann wirklich passiert, nochmal so anders ist, dass wenn der Krieg jetzt hier vor der Tür steht oder hier jetzt Bomben fliegen und Panzer rollen, ich glaube, die wahre Entscheidung wird erst in diesem Moment getroffen. Und ich glaube, ich kann aus meiner privilegierten Position im Frieden, ich bin hier gerade in Hamburg bei meiner Mutter, die Sonne scheint und ein Garten und es gab Eiscreme, dass ich mich aus dieser Position nicht wagen würde, da eine wirkliche Eigenprognose zu stellen.
Ich hatte gehört, dass die Vorbereitung und auch der Dreh sehr speziell war. Wenn man an so einem Panzer dreht und ein Großteil der Handlung spielt ja tatsächlich an Bord, wo es, wie du schon sagtest, sehr wenig Platz gibt. Und ich habe gehört, ihr seid seekrank geworden. Wie kann das passieren in einem Panzer?
Das liegt daran, dass wir waren auch viel im Studio und da hatten wir so ein Gimbal. Das ist wie so ein dicker, ziemlich stabiler Eisenstock, auf dem das Ding steht. Das hat auch ein paar Tonnen gewogen. Und dann hat jemand das mit einem Joystick bewegt, damit diese Panzerbewegung, das Ruckeln und das alles wirklich stattfindet und man das nicht noch zusätzlich spielen muss. Und man hat ja keine Referenz, um nach außen zu gucken, weil da alles verhängt war. Und wenn du keine Referenz hast, um auszugleichen, dann wirst du seekrank. Und das hat auf jeden Fall das Unbehagen nochmal verstärkt, glaube ich, in den Schauspielern. Also nicht nur das Klaustrophobische, sondern auch die Seekrankheit, das dauernde Rütteln. Alles war wirklich Stahl und überall bist du dauernd gegengestoßen mit dem Kopf und hattest kleine blaue Flecken und immer auf die gleiche Stelle. Und ich glaube, das hat nochmal verstärkt, wie furchtbar das war. Zusätzlich war man in einem Panzer. Und das ist auch ein ambivalentes Gefühl, weil als Figur soll ich mich in diesem Ungetüm sicher fühlen, aber ich als Privatperson hatte eher Angst vor diesen Dingen. Und das war dann eigentlich wie in der Höhle des Löwen. Und das hat nochmal zu all dem Unbehagen beigetragen wiederum.
Ich habe mal von Schauspielern gehört, je ernster die Thematik ist, also das, worum es geht dann vor der Kamera, desto ausgelassener ist die Stimmung, wenn die Kamera nicht läuft. Stimmst du dazu?
Ja, das kann manchmal gewesen sein, weil man brauchte manchmal einen Gegenentwurf, um sich das nicht zu sehr ins Herz zu fressen, glaube ich. Also in den Mittagspausen hat man dann kurz mal versucht, das irgendwo beiseite zu schieben. Vielleicht ist das auch eine Art von Verdrängung, die dann wieder parallel läuft mit der Figuren, die auch ihre Schuld verdrängen. Aber da hat man es versucht. Aber wiederum nach dem Dreh haben wir zusammen in einem Hotel gewohnt oder in so Apartments. Und da haben wir so einen kleinen Billardraum unten, wo auch nicht viel Platz war, da hat der Tisch gerade so reingepasst. Und da waren wir auch wieder eng auf eng. Also das haben wir die ganzen Monate wirklich durchgezogen und auch immer weiter über die Themen gesprochen. Also es hat keinen richtigen Abriss gegeben. Nur die Mittagspause, das Essen, das wollten wir nicht beschmutzen.
Das ist ja schon ungewohnt, so ein Projekt hat man heutzutage ja wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig, dass du einen rein männlichen Hauptcast hast.
Ja, ich glaube, wenn mehr Frauen da gewesen wären, hätte es auch wahrscheinlich sogar weniger Krieg gegeben. Deswegen sind die am Krieg schuld sind und wir erzählen von Schuld, das waren zum nicht nur Großteil, also das waren hauptsächlich Männer. In der Entscheidungsgewalt und in der ausführenden Gewalt waren es Männer. Hätten wir mehr Frauen, hätten wir vielleicht keinen Kriegsfilm machen müssen.
Und am Drehort selbst ist da eine Menge Testosteron in der Luft?
Ich weiß nicht, ja, so viel Testosteron haben wir gar nicht gespürt. Wir hatten irgendwie viel Sportprogramm vorher, aber Testosteron, es war tatsächlich eher psychologisch, war man beschäftigt mit seiner Figur, mit sich selber, mit der Aussage dessen, wo man jetzt vorsichtig sein muss, macht man es zu nett. Man war so beschäftigt mit dem Balancieren eines Drahtseilakts, dass da irgendwie für Testosteron und Ellbogen und dumme Witze auf die Art und Weise gar kein Platz war.
Du spielst den Kommandanten in dem Panzer.
Ja.
Bist du ein Anführertyp?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das von mir sagen wollen würde, dass ich so ein Alpha-Männchen bin. Damit geht einmal für mich immer so viel Einfältiges und Negatives einher. Aber in dem Falle muss man sagen, bin ich so ein bisschen in der Konstellation unserer Gruppe geworden. Es hat sich irgendwie automatisiert, dass ich gesagt habe, wir treffen uns um 15 Uhr und gehen in das Restaurant, Tisch 14 habe ich reserviert. Und dann war das irgendwie einfach, ja gut, Gesetz will ich es nicht nennen. Aber gut, es hat dann sehr... hat meistens funktioniert. Und das hat, also gab es so einen Automatismus, das hat man mir auch erst am Ende gesagt, David, du bist hier schon ganz schön Leader geworden und irgendwas, ich fühlte mich ertappt, das war mir unangenehm, aber so hat sich's dann irgendwie, es hat eine Eigendynamik entwickelt untereinander. Ja.
Ja, aber es ist ja interessant, wie sich dann auch so eine Hierarchie aus der Rolle vielleicht dann auch auf den Dreh übertragen kann, ne? Wenn es ja doch schon klare Rollenverteilung gibt.
Ja. Das gab es. Also wenn wir wichtige Gespräche hatten zu den Drehbüchern oder nochmal oder sowas in die Richtung, dann habe ich das meistens verabredet, angeleiert und so ein bisschen gab es da irgendwo eine Führungspersönlichkeit. Aber es lag vielleicht auch daran, dass ich natürlich von den Schauspielenden als Lead jetzt in der Form auch die größte Verantwortung trage.
Ich kann mir so vorstellen, dass du dann auch, wenn diese 3 Monate, die so ein Projekt dauert, dann wirklich danach erstmal die Schnauze voll hast.
Ich hatte die Schnauze, glaube ich, voll von Männern. Damals bin ich noch mit meiner ehemaligen Freundin dann zusammen nur mit ihr an einen schönen Ort gefahren und habe Urlaub gemacht und bin sofort auf dem Berg irgendwo, um ganz weit schauen zu können, um diese Klaustrophobie, diese Enge und diesen Stahl abzuschütteln. Es war grüne Blätter, sonnengetränkt und weites Feld, was ich danach gebraucht hatte. Und auch
du bist
keine Männer. keine Lust auf. War genug dann für die Zeit.
Du hast schon ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen gespielt, sehr vielseitig. Gibt es denn eine Facette, die du als Schauspieler deiner Meinung nach noch nicht zeigen konntest, weil einfach die Rolle oder das Angebot noch nicht da war?
Das ist witzig, dass du es in diesem Zusammenhang fragst. Hier beschäftigen wir uns mit der Schuld und ich spiele jemanden, der viel individuelle Schuld auf sich geladen hat. Welche Facette ich noch nicht von mir zeigen konnte, ist die der puren Unschuld. Also ganz naiv und unschuldig und unbefleckt. Das würde ich gerne mal spielen und sehe ich auch als eine ganz große Herausforderung, weil man hat in seinem Leben ja dann doch schon etwas gesehen, gehört und mitbekommen. Und ob ich diese wahrhaftige Unschuld noch mal wirklich fühlen kann, das weiß ich noch nicht. Aber das würde ich gerne ausprobieren.
Bei 8 Tage war es ja auch eine Rolle, die diese Messias-Rolle hat, wo es ja auch was Unschuldiges hatte, fand ich, oder was Unbeflecktes.
Ja, das war, aber trotzdem war er ja vorher mal im Gefängnis. Und
ja, gut.
Auch jemand, der dann mit mit Einfluss von, sagen wir mal, sehr starken Medikamenten über all das vergessen konnte und hinwegsehen konnte und sich dann in so einen Wahn rein gelogen hat auch. Also das war, Unschuld war in der Person nicht mehr ganz, das war auch Verdrängung, glaube ich.
Der Film kommt, wird produziert oder kommt raus von MGM, ja. Amazon MGM Studios. Und du hast mal gesagt in einem Interview, dass dich extreme Charaktere reizen. Und jetzt hättest du relativ kurze Wege, weil MGM und Amazon sind ja jetzt das James-Bond-Studio. Und ja. Ich habe mich gefragt, wäre die Rolle des Bond-Bösewichts im nächsten Film interessant für dich?
Das wäre mein absoluter Traum. Hiermit bewerbe ich mich mit der Unterstützung von Michael für den Bond-Bösewicht. Nur, dass ihr es gehört habt, ich möchte, dass das überall ausgestrahlt wird und ich möchte große Unterstützung von jeglicher Community dafür haben. Sehr gerne.
Aber nicht, dass du einen Rückzieher machst dann oder sagst,
nee, das
ist dann zu groß, zu viel Sichtbarkeit.
Wenn ich ein Angebot bekomme als James-Bond-Bösewicht, dann wird man mich dort auch wieder antreffen können. Ja.
Aber erstmal kommt Der Tiger bei Prime Video. Danke, David Schütter, fürs Interview.
Vielen lieben Dank.
Action, Crime und eine völlig abgedrehte Hauptfigur. Das war zumindest das, was mein Gefühl mir gesagt hat, als ich diesen Trailer gesehen habe von der folgenden Produktion. Wir sprechen jetzt über The Lowdown. Es sind 8 Folgen, die bei Disney Plus laufen. Und Micha, du hast dich mit der Serie beschäftigt. Mal mein Eingangssatz. Bevor wir über die Hauptfigur reden, wo bei mir einige Fragen offen geblieben sind, musst du erstmal generell erklären, um was geht es denn in dieser Produktion?
Es geht um Lee Raiborn, der ist, wir haben gerade schon überlegt, was die richtige Titulierung wäre. Er ist auf alle Fälle Journalist, er ist Investigativjournalist, also Enthüllungsjournalist, der aber schon seine besten Jahre hinter sich hat. Also ist ziemlich runtergekommen und so sieht er auch aus. Hat nebenbei noch, neben seiner Arbeit für so eine Zeitschrift in Tulsa, Oklahoma, hat einen kleinen schäbigen Buchladen, und hat eigentlich auch wirklich die ganze Zeit Geldsorgen. Ist aber Idealist und arbeitet weiter an seinen Geschichten. Und dann erscheint sein neuester Artikel und der handelt von den Machenschaften einer lokalen Familie dort in der Stadt und insbesondere über die Machenschaften des Politikers Washburn, der auch gerade für ein hohes Amt kandidiert. Und da muss unsere Hauptfigur Lee feststellen, dass plötzlich Geldsorgen nicht mehr die größten Probleme sind, die er hat, sondern es geht sogar um sein eigenes Leben.
Ist er denn Sympathieträger, also diese Hauptfigur? Weil ich habe mir den angeguckt und war mir nicht ganz sicher, weil er wird in einigen Kritiken wird er auch als Verschwörungstheoretiker beschrieben, wo ich so gedacht habe, das kriege ich jetzt nicht mit dem zusammen, was ich gesehen habe. Was ist der? Ist der wirklich jemand, wo man sagt, den mag ich, mit dem gehe ich mit?
Ja, doch, auf alle Fälle. Nee, Verschwörungstheorien würde ich gar nicht sagen. Der ist halt ein Idealist. Der ist auch so Teilzeithistoriker, weil auch gerade die Geschichte von Tulsa auch eine Menge zu bieten hat, wo es um Rassismus geht, wo es um Diskriminierung geht. Und da ist er sehr aktiv und aber ist natürlich dann nicht überall beliebt und nicht überall gern gesehen, weil er eigentlich immer irgendwo Staub aufwirbelt. Aber ja, das ist ein Typ, hinter dem man stehen soll als Publikum, auf alle Fälle.
Wie würdest du das genre-technisch einsortieren? Ist das für dich mehr Krimi oder ist das auch so ein bisschen actionlastig? Weil er kombiniert ja tatsächlich sehr, sehr viele Elemente.
Also Action würde ich sagen, nee. Das ist klar in einem Trailer. Was willst du da auch zeigen? Ne? Wenn es dann mal Action-Szenen gibt, dann landen die auch gerne mal im Trailer. Hatten wir ja auch schon mal längere Zeit drüber gesprochen. Nee, das ist ein Crime-Dramedy, würde ich sagen. Oder ein Comedy-Drama. Wobei jetzt Comedy jetzt nicht sehr, sehr platt ist, aber es ist schon auch mit humorvollen Momenten. Und es hat auch viel von so einer alten Detektivgeschichte, weil er ist zwar Journalist, aber übernimmt dann auch so Ermittlungsaufgaben eines Detektivs. Und das erinnert so ein bisschen auch an so bestimmte US-Romane, diese Pulp-Romane, Elmore Leonard zum Beispiel. In diese Richtung geht's. Die spielen dann sogar auch in der Handlung eine Rolle, diese alten Krimi-Romane.
Wer ist denn der Kopf hinter der ganzen Geschichte? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Auf wessen Mist ist das gewachsen, um es mal ein bisschen umgangssprachlich zu formulieren?
Der Macher ist Sterling Harjo, der hat vorher eine Serie gemacht, die in Deutschland nicht so groß geworden ist, Reservation Dogs. Da ging es um Ureinwohner in den USA, wo halt dann sehr, sehr nah auch an deren Leben erzählt wird. Und der hat sich jetzt diese Geschichte ausgedacht. Und ich wusste sehr, sehr wenig, als ich mir jetzt die Serie angeschaut habe. Ich wusste, dass Ethan Hawke mitspielt. Mehr wusste ich nicht. Und ich hätte schwören können, dass das eine Adaption ist, weil er halt auch so sehr, sehr klassisch wirkt. Also es wirkt wie so eine klassische Detektivgeschichte, wo ich gedacht hatte, okay, jetzt haben die irgendwie eine alte Krimi-Reihe aus den 50er, 60ern genommen und jetzt in die Gegenwart verfrachtet. Aber es ist tatsächlich ein Originalstoff, aber es gibt eine Vorlage, weil die Geschichte lose angelehnt ist an eine echte Figur, an Leroy Chapman. Und der hat tatsächlich dort in Oklahoma gelebt. Das war auch ein Historiker, ein Aktivist und auch ein Journalist. Und der ist vor 10 Jahren gestorben und den hatte sich der Showrunner so ein bisschen als Vorlage für diese Hauptfigur genommen.
Ethan Hawke hast du gerade schon angesprochen, aber es war ehrlich gesagt nicht das einzige bekannte Gesicht, was ich da im Trailer zumindest gesichtet habe. Da waren noch der ein oder andere mehr dabei. Magst du einmal sagen, wer ist denn alles im Cast, den man eventuell schon mal gesehen haben könnte?
Wir haben Keith David dabei, das ist so, der sich im Laufe der Serie dann auch so zu einer Art Partner entwickelt. Man weiß am Anfang nicht genau, was der so im Schilde führt und was da sein Ziel ist. Deswegen will ich da auch nicht zu viel verraten, aber die Figur wird im Laufe der Serie immer wichtiger. Dann hast du Kyle MacLachlan, den wir noch aus, oder einige von uns noch aus Twin Peaks kennen. Und das sind schon so die größten Namen. Gene Triplehorn, damals Basic Instinct zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Man merkt aber auch, dass da einige Leute, die dabei sind, die auch wirklich aus den Südstaaten stammen. Ethan Hawke ist ja auch jemand aus, ich glaube, aus Austin, Texas. Also dann auch geschaut, dass man Leute hat, die dazu passen und die dann auch im Original dann auch diesen Akzent dann auch glaubwürdig rüberbringen können.
Ich finde, der Vibe wird auch im Trailer schon sehr, sehr deutlich. Also dieses Südstaatler-Dasein, das nimmt man da auch schon so ein bisschen mit aus dem ganzen Ambiente, was da präsentiert wird. Zieht sich das durch die ganze Serie? Beziehungsweise, ich brauche mal ein abschließendes Fazit von dir. Würdest du sagen, das ist was du auf guten Herzens weiterempfehlen kannst?
Das ist schön, dass sich das über den Trailer schon transportiert. Das ist wirklich ein erfrischendes Setting. Also ich weiß, wir hatten Tulsa King mit Stallone, aber wir bewegen uns jetzt hier nochmal in so einer anderen Ecke. So eine leicht schmierige Ecke. Alles so ein paar gescheiterte Existenzen, wie auch die Hauptfigur. Und das kommt fast schon so eine Milieustudie. Und ach so, eine Sache hatte ich noch vergessen, und zwar eine von den Darstellerinnen, das ist kein großer Name, aber die spielt richtig toll. Ryan Kira Armstrong ist 15 Jahre, sie spielt seine Tochter. Die habe ich mich überlegt, so, woher kennst du das Gesicht? Das ist auch eine ganz junge Darstellerin. Und die war eine der Hauptdarstellerinnen bei Skeleton Crew, bei der Star Wars Jugendserie. Und da fand ich die schon cool. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, die hat 2022 in Firestarter mitgespielt. So eine Stephen King-Verfilmung. War, glaube ich, nicht besonders gut und wurde dadurch auch mal noch bekannt. Genau die goldene Himbeere bekommen hat, wonach sie die Regeln geändert haben, als schlechteste Jungster und wo Leute gesagt haben, also bei allem Spaß mit diesen goldenen Himbeeren für die schlechtesten Darsteller, du kannst doch keiner 12-Jährigen einen Preis als schlechteste Schauspielerin geben. Ist seitdem auch nicht, wird auch nicht mehr gemacht, haben den Preis zurückgenommen, Fehler gemacht, okay.
Wir reden da aber immer noch drüber, ne? Also das ist in den Köpfen wirklich hängen geblieben, das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
Vielleicht muss ich mir diesen Film nochmal anschauen, weil ich kann nicht glauben, dass die schlecht gespielt hat, weil die spielt so natürlich, ganz tolle Jungdarstellerin, also merkt euch den Namen, Ryan Kira Armstrong, ich glaube, von der werden wir noch viel hören. Aber zurück zur Serie. Ich habe jetzt bei The Lowdown, ich bekam so Big Lebowski-Vibes, was erstmal sehr, sehr gut ist, wenn man das über eine Serie sagen kann. Das ist wirklich eine Serie für Fans von den Coen-Brüdern, weil mich die Figur, die Ethan Hawke da spielt, so ein bisschen an diesen Dude, also an Lebowski aus The Big Lebowski, Jeff Bridges erinnert. Also hat auch irgendwie ständig irgendwie ein ramponiertes Gesicht, weil er irgendwie wieder Ärger hatte. Aber er hat halt mehr Ärger. Das ist halt nicht so ein Slacker-Typ, sondern er will die Wahrheit rausfinden und gerät halt immer wieder in Schwierigkeiten. Und ja, es macht doch einfach Spaß, Ethan Hawke in dieser Rolle zuzuschauen.
Wenn ihr jetzt auch Interesse habt, The Lowdown ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar. Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Das war die erste Folge im Jahr 2026 und es war die letzte Folge von Micha. Und es tut mir im Herzen weh, muss ich sagen, dich jetzt hier verabschieden zu müssen. Es war eine wirklich, wirklich schöne Zeit und ich hatte wahnsinnig viel Spaß.
Ja, ich auch. Also vielen Dank an dich, Melanie. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war mir ein Fest. Und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und also ich verabschiede mich zwar, aber der Podcast geht ja weiter. Ne? Und ich bin dann froh. Ich bin ja weiter dabei, aber dann halt als Hörer.
Genau, wir kriegen dann regelmäßig so Leserbriefe, Hörerbriefe.
Wie konntet ihr nur?
Was habt ihr da getan?
Genau.
Ja, also ich bin sicher, du wirst auf jeden Fall der eifrigste Kritiker und der eifrigste Lober
Natürlich.
dieses Podcasts im Anschluss werden, da bin ich
Ich
mir ganz sicher.
schicke Postkarten mit ganz, ganz schlimmer Kritik. Nee, also danke, Melanie, dass du so lange mit mir ausgehalten hast.
Ja, immer gerne, immer gerne. Also falls du irgendwann zurückkehren möchtest, ich bin sicher, ist ein Mikrofon für dich frei.
Danke.
So, und wir freuen uns, beziehungsweise ich freue mich natürlich, wenn ihr auch wieder einschaltet bei der nächsten Folge von All You Can Stream, wie gewohnt in 2 Wochen und dann natürlich immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Genau, und jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Streamen der aktuellen Folgen und der aktuellen Tipps. Und ja, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.